über Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen
Michael Stiller und meinem Kollegen
Jan Scholzen. Ja, herzlichen Dank zunächst nochmal an alle Zuhörerinnen und Zuhörer für die Likes, die Abos, die Weiterempfehlungen, auch die netten Kommentare, die sich mittlerweile auf iTunes Podcast, auf podcast.de und so weiter wiederfinden. Das freut uns, bestärkt uns hier auch weiterzumachen. Und heute haben wir uns was Besonderes überlegt, was ja in der letzten Woche schon angekündigt wurde. Aber wir wollen die Spannung etwas aufrechterhalten, bevor wir die Katze aus dem Sack lassen. Micha, was ist unser heutiges Thema?
Die Idee kommt eigentlich so ein bisschen aus dem alten Spruch von Henry Ford, zumindest sagt man, dass er es gesagt hat. Man gibt die Hälfte für Werbung, ist halt umsonst ausgegeben, man weiß halt nur nicht, welche Hälfte. Und um das rauszufinden, gibt es eigentlich das gute AB-Testing. Also wir testen die eine Hälfte gegen die andere Hälfte.
Genau. Oder in der klassischen Marktforschung früher immer Split-Test genannt. Es geht, wenn man es mal aus dem Werbetest hier aus der Definition sich so ableitet, geht es darum, dass man unterschiedliche Werbemittel bei Konstanthaltung anderer Gestaltungselemente strukturgleichen Untergruppen auf Wirkungsunterschiede untersucht.
Warst du wieder in der Uni oder was ist mit dir los?
Nein, ich habe mir das mal hier wahrscheinlich etwas zu undeutlich abgeschrieben. Aber also, worum geht es? Man testet eine Alternative gegen die andere. Es kann Werbung sein, es kann ein Online-Thema sein, um vielleicht eine Überleitung hier zu schaffen. Aber wichtig ist eben, dass man andere Gestaltungselemente konstant hält und zu schauen, was wirkt besser, was eine unterschiedliche Wirkung ist, da kommen wir nachher noch drauf. Gut, ja, neu ist das Ganze natürlich immer, seit 20 Jahren mindestens gibt es das schon, das Thema, aber ich glaube, das Medium ist definitiv neu. Ja, aber jetzt ist es, glaube ich, soweit, dass wir unseren ersten Gast im Maschinenraum vorstellen dürfen. Wen haben wir eingeladen?
Wen haben wir eingeladen? Wir haben heute... Vielleicht stellst du dich einfach selber vor.
Ja, Christian Reimann, ich freue mich sehr, der erste Gast hier im Maschinenraum zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich arbeite für die Firma Optimizely, ich mache dort strategische Beratung und Vertrieb. Selber von meinem Background her, ich bin Betriebswirt, habe lange, lange Jahre im Marketing gearbeitet. Ich bin schon so alt, dass ich noch das traditionelle Marketing kenne und nicht das digitale. Und die große Problematik, die sich damals, und du hast es eben schon angeschnitten, ergeben hat, ist, dass das Budget, das man für Marketingmaßnahmen ausgegeben hat, immer sehr schnell, sehr schwierig messbar war. Also was war die Werbewirkung von einer Anzeige, von einer TV-Kampagne etc. Das hat sich dann so Anfang der 2000er, Ende der 90er gewandelt mit dem Aufkommen des digitalen Marketings, wo man ja wunderbar jeden Euro, den man in Marketingmaßnahmen, in digitale Werbeformen steckt, auch messen kann, ob ihres Return on Investments. Und so bin ich über Umwege bei Optimizely gelandet, die genau dieses Thema, nämlich die Optimierung, in dem Fall ist es die Optimierung der User Experience als Programmpunkt hat. Und das ist das Thema, man kennt es landläufig als AB-Testing, wir nennen es Experimentation, Digital Experimentation oder Digital Experience Optimization, also die Optimierung sämtlicher digitaler Instrumente auf Ziele, die definiert werden müssen.
Okay, vielleicht nochmal einen Schritt zurück, also kurz zu deiner Vita. Also du bist strategischer Berater bei Optimizely, einem Unternehmen, was international tätig ist, was sich um AB-Testing insbesondere im Netz interessiert und hier Erfolge aufweisen kann. Eine ganz lustige Geschichte hatte ich da mal gelesen zu einer Beziehung, die es da mit Barack Obama gibt. Kannst du das vielleicht nochmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern skizzieren, wo da quasi die Wurzeln liegen von Optimizely?
Gerne. Die beiden Gründer von Optimizely, Dan Sirocco und Pete Koeman, haben im Jahr 2007, 2008 bei Google gearbeitet und waren Product Manager für den Chrome-Browser, der damals entstand. Mhm. Und das war auch die Zeit, als Barack Obama seinen ersten Wahlkampf für die erste Präsidentschaft, die dann ab 2008 folgen sollte, durchführte. Und er besuchte unter anderem auch den Google Campus, hielt eine flammende Rede und die beiden waren so überzeugt, dass sie ihren Job für ein Jahr an den Nagel gehangen haben, ein Sabbatical eingelegt haben und den Wahlkampf aktiv unterstützt haben. Das galt als der erste digitale Wahlkampf der Geschichte. Und Dan Sirocco war der Head of Analytics in dem Wahlkampfteam und hat verschiedene Varianten von E-Mail-Aussendungen getestet, beziehungsweise den Landingpages, die in dem Link in der E-Mail sich verborgen hatten, um Spender zu aktivieren. Und es ging damals um unterschiedliche Visuals, also unterschiedliche Bilder, entweder Stills oder Bewegtbild-Varianten, die Spender motivieren sollten, zu spenden. Und was man gesehen hatte, ist, dass durch die Wahl des optimalen oder der präferierten Bildvariante das Spendenvolumen um einige Millionen Euro oder Dollar gesteigert werden konnten, was den Beweis gezeigt hat, dass das Thema A/B-Testing tatsächlich funktionieren kann. Nach dem gewonnenen Wahlkampf haben sich Dan und Pete selbstständig gemacht, haben Optimizely gegründet, der Rest ist Geschichte.
Ja, hört sich ganz spannend an. Also über 10 Jahre gibt es das Unternehmen schon. Aber vielleicht nochmal unabhängig jetzt von der Beschreibung des Unternehmens, wo es herkommt, wo liegt eigentlich der Charme jetzt im digitalen A/B-Testing im Vergleich zum analogen?
Ja, also das digitale A/B-Testing, oder vielleicht fangen wir ein bisschen anders an. Wenn man sich überlegt, wie Entscheidungen im digitalen Umfeld getroffen werden, nicht nur im digitalen Umfeld, aber im digitalen Umfeld, wo es eigentlich nicht notwendig wäre, weil es da ja sehr viel auf Daten beruht oder man sehr viel mit Daten nachweisen kann. Wir haben immer dieses schöne Begrifflichkeit von dem Hippo, die Entscheidung des Hippos zählt dann. Hippo heißt bei uns, das ist ein Akronym für Highest Paid Person's Opinion. Das heißt, ich habe einen digitalen Webauftritt oder ich plane einen digitalen Webauftritt, dann engagiere ich eine Kreativagentur, die mir nach neuesten UX- und Design-Gesichtspunkten sagt, da brauche ich eine große Bühne, viel Weißfläche, eine schöne Headline und wenig Text und dann funktioniert das schon. Das gilt dann als State of the Art im UX- und Designbereich vielleicht, ist aber nicht nachgewiesen. Das ist alles Bauchgefühl, entscheidet beziehungsweise misst sich an Kriterien, wo keiner wirklich nachweisen kann, warum ist das denn so. Man hat mal gesehen, Airbnb hat eine wunderschöne Webseite, eine tolle User Experience und eine wunderbare Customer Journey, die sie anbieten. So müssen wir das jetzt auch machen. Ja. Das mag für Airbnb funktionieren und funktioniert auch, weil die alles, was die dort auf der Webseite machen oder gemacht haben, immer wieder testen, um zu verifizieren, ob es auch angenommen wird, ob es auch verstanden wird vom Besucher. Aber in der heutigen Zeit arbeiten die meisten Firmen, die im digitalen Umfeld unterwegs waren, immer noch so, dass sie nicht die Website oder andere digitale Touchpoints entsprechend der Präferenz des Nutzers optimieren oder bauen, sondern sich auf Experten verlassen, die selber auch da keine datenbasierten Entscheidungen treffen, sondern es aus anderen Gesichtspunkten machen. Und da lässt sich zum einen wird ganz viel Potenzial auf der Straße liegen gelassen, weil ich habe dieses alte Bild, was ich ganz schön finde. Microsoft hat das mal gemessen, zwischen 2010 und 2015 wurde die Aufmerksamkeitsspanne eines digitalen Users oder eines Kunden gemessen. Mhm. Und die sank von 2010 bis 2015 von 10 Sekunden auf 8 Sekunden. Das heißt, ich habe als beispielsweise Website-Betreiber maximal 8 Sekunden Zeit, um den Besucher abzuholen und ihm das zu bieten, weshalb er vermeintlich auf die Seite gekommen ist.
Das sind 20% weniger als vorher.
Also das 20% weniger. Das ist schon
Goldfisch.
Ja, ich hab eins und eins zusammengezählt.
Nicht schlecht. Nein,
nicht schlecht.
Es ist schlecht.
Ein Goldfisch hat eine Aufmerksamkeitsspanne von 9 Sekunden, nur mal zum Vergleich. Also wir sind unter das Goldfischniveau gerutscht. Das heißt aber auch, wenn ich auf einer Seite und jedes Unternehmen, das einen Digital Touchpoint, also eine Webseite oder eine Mobile App anbietet, bezweckt ja was damit. Sei es, ich möchte direkt verkaufen im E-Commerce-Bereich oder ich möchte Kunden binden, ich möchte Informationen kommunizieren. Das heißt, ich habe eine Intention. Wenn ich aber nur eine Aufmerksamkeitsspanne von meinen potenziellen Kunden oder Besuchern von unter 8 Sekunden habe, muss ich sehr, sehr schnell sein und sehr schnell begreifen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und das kann ich am besten, indem ich es teste, indem ich ein Original und verschiedene Varianten unterschiedlichen Benutzern ausspiele und sehe, was funktioniert denn wirklich am besten.
Du hast jetzt zwei wichtige Aspekte genannt, die zumindest meine Kunden mir immer wieder auch sagen, zumindest in einer Branche. Das eine ist, es ist wirklich unternehmensindividuell, wenn ich dich richtig verstanden habe. Das ist so das Typische, wie machen denn die anderen es? Ne? Das ist ja so die klassische Frage. Und das zweite ist mir jetzt gerade echt entfallen. Da geht es aber dann vor allem, ist mir einfach wirklich entfallen.
Ja.
Also, es kommt aber gleich wieder, da bin ich mir sicher. Aber wichtig ja auch schon mal, es ist nicht einfach vergleichbar Ne, ich kann nicht eins zu eins das übertragen von einem auf den anderen.
Genau, dann bräuchte man das AB-Testing nicht, wenn man einen Blueprint hätte, der überall funktionieren würde. Dann würde man sich den einmal ansehen, verifizieren und überall ausrollen. Mhm. So funktioniert es nicht. Die Intentionen von Webseitenbesuchern, egal was ich anbiete, Produkt oder Dienstleistung, sind immer anders. Das hat verschiedene Faktoren, die das beeinflussen, soziodemografische oder soziodemografische Faktoren, aber auch in welcher Lebenssituation ich mich befinde oder zu welcher Tageszeit ich unterwegs bin. Und es sind zwei Aspekte, die ganz, ganz wichtig sind oder die wir immer als sehr, sehr entscheidend wahrnehmen. Das eine ist das schöne Wort Convenience, also die Einfachheit, weil ich möchte nicht lange nachdenken. Das ist schon so dieses Telekommunikationsproblem, Tarifauswahl. Mehr als drei Tarife verstehe ich nicht, sind maximal drei. Damit ist man oft überfordert und dann ist man weg, weil es gibt einfach auch zu viel Alternativen im Netz. Ich bin ständig abgelenkt und wenn ich nicht irgendwo gefesselt werde oder irgendwie das, was ich mir vorstelle, mir auch bereitgestellt werde, dann bin ich sehr schnell weg. Und das herauszufinden, schafft man über einfaches Testen. Und dann zu sehen, okay, gibt es eine Präferenz hier? Oder macht es gar keinen Unterschied, wie ich jetzt diese Seite darstelle für meine Besucher?
Der große Unterschied ist ja auch nochmal zum Online, dass ich halt direkt quasi die Response messen kann. Das heißt aber auch, ich muss wissen, was ich überhaupt messen will. Das ist ja so das alte, und wenn wir keinen Absatz durchgemacht haben, war es immer noch gut fürs Image, was man ja früher richtig immer ganz gerne oder heute auch noch ganz gerne so mitnimmt. Also ich muss genau wissen, was ich messen will und ich habe sofort die Response. Das ist auch der große Unterschied zum Analogen?
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Das ist auch immer so ein bisschen Missverständnis, was viele unserer Kunden zunächst sehen oder Interessenten sehen, die sagen, Mensch, eure Software, die ist ja so einfach handhabbar. Ich habe einen visuellen Editor, wo ich ohne große Programmierkenntnisse sehr schnell Veränderungen testen kann, Bild austauschen kann, Headlines mal schnell testen kann. Das habe ich in 5 Minuten gemacht. Ist ja wunderbar. Aber es sind eben noch entscheidende Punkte wichtig, um tatsächlich zielführend zu messen und valide zu messen. Zum einen hast du gerade gesagt, und das ist genau der Punkt, ich muss mir zunächst mal klar machen, was will ich überhaupt damit erreichen? Also was ist das Ziel mit dieser Veränderung? Möchte ich die Abbruchrate senken auf der Seite? Möchte ich, dass die Verweildauer steigt? Oder bin ich schon in einem sogenannten Conversion Funnel, wo ich versuchen will, meine Konvertierungsrate, also Besucher kommt auf die Seite und schließt was ab. Konvertierung muss ja nicht unbedingt nur ein Kauf eines Produktes sein, sondern kann auch eine Handlung sein, die ich vorher so definiere. Aber genau das muss ich vorher festlegen. Und dann kann dagegen gemessen werden. Dann werden alle Besucher, die in diesem Experiment, wir nennen es eben nicht Test, sondern Experiment, weil es weitergefasst ist, alle die Besucher, die in dieses Experiment fallen, werden dann genau gegen dieses Ziel gemessen oder getestet. Und ich sehe in Echtzeit, wie diese Besucher auf das Ziel einzahlen oder nicht einzahlen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger, entscheidender Punkt, dass man auch die Methodik versteht und nicht nur, kann ich ja einfach Änderungen vornehmen, das ist nicht zielführend und führt dann nur zum Frust.
Ich muss mal gerade 2 Gänge zurückschalten. Nicht nur, weil du schnell redest, sondern weil ziemlich viele interessante Punkte genannt worden sind. Also, was mir gefallen hat, es wird hypothesengestützt vorgegangen. Das heißt, man ist nicht frei im Weltraum und versucht, wüst hin, sich irgendwie in der Komplexität zu verlieren, sondern eben man versucht die Komplexität zu reduzieren, indem man eben die Hypothesen über Wirkungszusammenhänge prüft oder testet, ganz einfach. Was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, was sind denn, kannst du mal eine Handvoll Zielkriterien nennen? Also du hast gesagt Conversion, also was ist für dich eine Conversion? Also du hast gesagt, es muss nicht ein Kauf sein, es können auch andere Kriterien sein, aber vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht täglich damit zu tun haben, vielleicht so eine Handvoll Zielkriterien, die ihr mit denen ihr arbeitet, die ihr verfolgt.
Gerne. Man kann ja diese Experimente oder AB-Tests auf jeder beliebigen Seite durchführen. Ich kann sie sehr früh in der User Journey durchführen, also auf der Startseite oder in einer Produktkategorie-Seite, Detailseite oder im Checkout. Wenn ich im Checkout was teste, dann habe ich ein sehr einfaches Konvertierungsziel und das ist meistens der erfolgreiche Kaufabschluss. Das wäre ein Conversion-Ziel, das ist das klassische Ziel.
Checkout, also wenn der Kunde auf Kaufen
ganz klickt. Genau, wenn er auf Kaufen drückt und den Kauf abschließt. Wenn ich sehr früh im sogenannten Funnel teste, beispielsweise auf der Homepage, dann ist mir vielleicht daran gelegen, dass er von der Homepage den nächsten Schritt macht. Dann geht es also nur darum, dass er die User Journey fortsetzt. Und vielleicht, wenn ich ein spezielles Produkt oder eine spezielle Kategorie als Ziel definiere, dass er in diese Kategorie springt und ich meine Maßnahmen dahingehend teste, geht er denn da dahin, wo ich ihn haben will, beziehungsweise was ich als Ziel definiert habe. Eine andere Möglichkeit ist, als ein sogenanntes KPI, also ein Ziel, wäre zum Beispiel der Download eines Papers. Viele Unternehmen, gerade im B2B-Bereich, die also keinen direkten Kommerz mit ihren Digital Touchpoints verfolgen, da geht es um Lead-Generierung. Das heißt, ich versuche Interessenten über die Webseite, ich sag mal, ganz platt heiß zu machen, die dann vielleicht ein Kontaktformular abschicken. Das kann genauso ein Conversion-Ziel sein. Also das ist ein ganz, ganz unterschiedlich, je nachdem, was habe ich generell mit meiner Webseite, was sind meine Ziele, die ich mit der Webseite verfolge, und B, in welcher Stufe der User Journey steckt diese Person gerade, die ich da genau an dieser Stelle testen will. Das kann auch sein, ich möchte die Abbruchrate senken. Wir hatten einen Kunden, ein großer Laufschuhhersteller aus den USA, die das Problem hatten, dass ab einem gewissen Punkt in der User Journey die Abbruchrate extrem hoch war. Und das ist eben auch der erste Schritt, den man macht. Man schaut sich zunächst mal an über seine Analytics-Zahlen, vielleicht auch über Befragungen oder Lab-Situationen. Wie bewegt sich der User hier? Und an welcher Stelle kommt er klar? Wo zögert er? Wo bricht er vielleicht ab? Dieser Laufschuhhersteller hatte das Problem, dass kurz vor dem Kaufabschluss überproportional viele Besucher der Webseite abgebrochen haben. So, und haben dann zunächst mal analysiert, woran kann das liegen? Was war vielleicht hier unklar? Wo ist hier vielleicht ein Bruch drin in dem Flow? Mhm. Und haben dann festgestellt, das ist das Thema Liefergebühren, also Versandkosten. Die Firma hatte Versandkosten erhoben, weil die meisten Besucher 2 oder 3 Paar des gleichen Schuhs in unterschiedlichen Größen bestellt haben und da natürlich die Kostensituation für den Hersteller sehr hoch wurde. Und haben dann experimentiert mit unterschiedlichen Kosten, mit unterschiedlichen Versandpreisen ab einem gewissen Volumina kostenlos und verschiedene Staffelpreise und haben so festgestellt, dass sie es dadurch deutlich senken konnten. Also das kann auch ein Ziel sein, einfach den Prozess fortzusetzen und die Abbruchrate zu senken.
Du hast eben in einem Nebensatz gesagt, dass ihr auch schon mal mit Lab-Testing oder mit klassischer Marktforschung, mit Befragungen dann doch da rangeht. Das heißt, ganz ohne klassisches Befragen, lieber Kunde, was hast du denn da gerade gemacht, wie hast du dich gefühlt und warum hast du das gemacht, geht es dann doch nicht, oder?
Das hilft sehr zur Unterstützung, okay. Weil das Thema Testing oder Experimentation, das ist ein Punkt in einem Prozess, der zunächst mal, wie ich eben sagte, mit der Analyse und der Zieldefinition beginnt. Mhm. Was möchte ich erreichen? Warum erreiche ich es jetzt nicht? Wo habe ich eine Schwachstelle oder Schwachstellen auf der Seite? Wenn ich die identifiziert habe, formuliere ich zunächst oder sammle zunächst Ideen, wie man dem Abhilfe schaffen kann. Und dann kommt die Hypothesenbildung. Wenn ich dieses Element auf der linken Seite entferne, werden mehr Besucher in den nächsten Schritt gehen, also konvertieren, weil sämtliche Ablenkungen entfernt worden sind. Das wäre jetzt eine klassische Hypothese, auf die ich dann teste. Dann kommt mein Testdesign, mein Implementierungsdesign und meine Echtzeitauswertung.
Wie bringt ihr eure Kunden dahin, die Ziele zu haben und die Testing? Ich meine, es ist also AB-Testing kommt mir gerade auch wie eine Welle vor, die sicherlich auch sinnvoll ist und die Einzug erhält. Und zumindest ich erlebe es immer wieder, dass gerade dann, Herr Stiller, wir wollen jetzt auch dieses mit der neurolinguistischen Programmierung machen. Und man kommt erstmal dahin und sagt, wieso? Und wie unterstützt ihr da eure Kunden? Also wie findet ihr diese Ziele und die Szenarien?
Guter Punkt. Es ist eben nicht nur die Software, die wir dem Kunden bereitstellen und sagen, das ist so einfach, wir geben dir jetzt mal so ein bisschen Einführungstraining und dann kannst du das schon machen. Wir arbeiten mit über 6.000 Kunden weltweit zusammen und haben da von daher eine ganze Menge Erfahrung, was funktionieren kann und was vielleicht nicht funktionieren kann. Wir fangen dann immer neudeutsch mit den Low-Hanging Fruits an, um erste kleine Erfolge zu generieren. Wo sind denn wirklich frappierende Probleme auf der Seite, die man sehr schnell lösen kann. Und dann ist es wirklich vor allen Dingen die Schulung des gesamten Ablaufes und Prozesses. Wie gehe ich an das Thema ran? Wie viel Unterstützer habe ich im Unternehmen? Wie kann ich es schaffen, das Thema, was in Deutschland immer noch ein relativ junges Thema ist, auch wenn mehr und mehr Unternehmen mittlerweile verstanden haben, welche Potenziale es bringt und nicht nur Umsatzsteigerung, sondern vor allen Dingen Risikominimierung, das Falsche zu entwickeln und dann erst ein Jahr später zu merken, die ganze Entwicklungsleistung, Kosten als auch Manpower, die da reingeflossen ist, war für die Katz. Dass wir also zum einen intern als sogenannte Botschafter, Ambassadors agieren, indem wir Beispiele zeigen, wie es Wettbewerber gemacht haben und versuchen, eine Kultur des Experimentierens in einem Unternehmen zu entwickeln. Wir machen Benchmarking und sehen, okay, wie ist ja euer Reifegrad aktuell? Wie weit seid ihr? Wie seid ihr aufgestellt? Wie ist ihre Teamstärke? Wie ist die Erfahrung? Wie ist euer IT-System dahinter? Dann können wir den Kunden einordnen in diesem Reifegradmodell und schauen und definieren dann quartalsweise Ziele, wie dieser Kunde sich weiterentwickeln kann im Bereich des Experimentierens.
Also schon guckt mal, wie der Wettbewerbsmacht im Sinne des im Prozess des Testings, aber nicht in dem, was man wirklich umsetzt dann.
Genau. Beziehungsweise nicht nur der Wettbewerb, sondern auch andere aus ganz anderen Industrien. Ich habe immer dieses schöne Beispiel, Jeff Bezos hat mal gesagt, der Erfolg von Amazon ist die Summe aus der Anzahl von Tests oder Experimenten, die wir pro Jahr, pro Monat, pro Woche, pro Tag durchführen. Und das ist in Amazon, die gibt es mittlerweile, glaube ich, seit fast 30 Jahren, wenn man sich die sogenannten digitalen Disruptoren ansieht, wie in Airbnb, die innerhalb kürzester Zeit den Hotelmarkt umgekrempelt haben, wie in Uber, die den Taximarkt in den USA auf links gedreht haben, wie Spotify, die Hörgewohnheiten von uns allen verändert haben. Die sind alle jünger als 10 Jahre. Die haben eins gemeinsam, nicht nur, dass die Kunden von uns sind, sondern die haben das Thema Experimentation oder AB-Testing in der DNA. Die haben damit gestartet. Bevor die erste Webseite gebaut haben, haben die sämtliche Elemente zunächst Tests unterzogen, um zu gucken, funktioniert das? Und haben so viel Erkenntnis über ihre Benutzer, Besucher und Kunden herausgefunden, dass sie damit einen unglaublichen Wettbewerbsvorsprung gegenüber den etablierten Firmen hatten. Natürlich auch viel agiler agieren konnten.
Und es ist ein Muster, was ich da auch erkenne bei diesen von dir benannten Firmen, es ist dieses Thema Einfachheit. Ja. Das heißt, ich mache es dem User sehr, sehr einfach und es ist eben nicht der Hippo, den du zu Beginn benannt hast, der allwissende Architekt des Ganzen, der gut HTML programmieren konnte und sich dort ausgetobt hat, sondern es möglichst einfach gemacht hat und sehr demokratisch am Ende des Tages natürlich, ne? dass der User entschieden hat, wie am Ende des Tages bei Amazon, bei Uber, bei Spotify die Site aussieht.
Schönes Stichpunkt, da kann ich vielleicht noch einen Satz zu sagen. Netflix hat das sehr schön offengelegt. Man findet im Netz sehr viel, wenn man Netflix und Experimentation oder AB-Testing eingibt, hat Netflix sehr, sehr viel veröffentlicht, sowohl Dokumentation als auch Bewegtbild. Und die sprechen sehr häufig von der Demokratisierung von Experimenten. Das heißt, es ist nicht nur, dass es, man kennt dieses Schlagwort von der Silo-Denke, dass es nicht nur in einem Bereich wie dem digitalen Marketing oder in Produktteams gemacht wird, sondern idealerweise sehr, sehr viel mehr Mitarbeiter reingeholt werden, die auch so ein bisschen dieses blinde Denken, dass sie seit 20 Jahren, weil sie sich nur mit dem Bereich beschäftigen haben, sondern vielleicht so ein bisschen auch ganz andere Impulse reinbringen. Die Deutsche Bahn macht das zum Beispiel, das sehr, sehr ausweiten und jeden Mitarbeiter in diesen Ideenprozess mit motivieren, mit teilzunehmen. Weil die besten Ideen kommen oftmals von Menschen, die gar nichts mit der digitalen User Journey zu tun haben.
Ich habe jetzt noch eine wichtige Frage. Wir kommen so langsam zum Ende unserer ersten Folge und wir machen auch noch eine zweite Folge und gehen dann noch mal ein bisschen weiter in die Tiefe, kommen vielleicht auch noch ein paar schöne Beispiele. Was mir aber wichtig ist, unsere Hörerinnen und Hörer wollen immer so ein bisschen einen Benefit für sich rausziehen, ja, aus der Sache. Vielleicht mal zusammengefasst, worauf sollten Unternehmen auf jeden Fall achten, wenn sie sich mit dem Thema AB-Testing im Internet-Kontext beschäftigen? Was ist so, worauf muss man einfach darauf achten, was sind so die wichtigsten Best Practices?
Also vielleicht mal eine Grundvoraussetzung ist, dass das Thema ernst genommen wird und nicht so als Randthema, wo vielleicht eine Teilzeitkraft drauf arbeitet, ab und zu nebenbei, oder jemand, der für die Web-Analytics zuständig ist, so ein bisschen AB-Testing dabei macht. Nee, das ist ein Thema, das von der Geschäftsleitung unterstützt werden muss. Das ist, glaube ich, mit jedem neuen Thema, was in Unternehmen startet. Es muss begriffen werden, damit es überhaupt fliegen kann. Die wenigsten Unternehmen sind so aufgestellt, dass sie sofort loslegen und Riesenerfolge feiern können. Das heißt, es fängt meistens mit einem ganz kleinen Team an. Und da ist das Wichtigste, dass man in kürzester Zeit in der Lage ist, erste Erfolge zu zeigen. Weil was wir sehen mit Kunden, die das ernsthaft betreiben, Steigerung der Conversion Rate, die Kundenzufriedenheit, es ist ja mal dieses kundenzentrische, Customer-Centric-Denkweise, die genannt wird, aus der Sicht des Kundendenken. Das befördert das natürlich, die Erkenntnisse, die ich über den Kunden bekenne. Aber eben auch die Ressourceneinsparung, die ich schaffe, indem ich wirklich zunächst, bevor ich was ausrolle, es erstmal teste und gucke, funktioniert es. Das schenkt mir eine ganze Menge Einsparungen, das Risiko wird minimiert. Und ich habe letztendlich die Informationen über meine Kunden, die ich sonst nur mit sehr, sehr schwierigen Befragungen oder klassischer Marktforschung herausfinden kann.
Mhm. Mir geht eine wichtige Frage noch durch den Kopf. Also du hast in der Mitte...
Eine nur?
Ja, ich hab nur eine. Ich habe nur eine. Kommen wir mal zum Punkt, Micha. Ich verzettel mich nicht. Du hast eben dieses Reifegradmodell gesagt. Also wie schwierig ist es bei einem Unternehmen, sich darauf zu committen, dass man sich eben vielleicht nicht ganz am Ende nur auf den Umsatz fokussiert, sondern sagt, okay, bevor wir zum Umsatz kommen, haben wir vielleicht noch ein paar Themen dazwischen. Ja. Also das könnte ich mir vorstellen und das ist so zumindest meine wichtigste Frage, die ich noch habe.
Absolut. Das ist in der Tat eine der Hürden, die man nehmen muss. Glücklicherweise ist das Thema in der Fachpresse sehr, sehr prägnant und populär behandelt worden mittlerweile, sodass man nicht mehr so viel Aufklärungsarbeit leisten muss, trotz allem. Und das ist unser Ansatz, so wie wir das machen. Verpflichtend zum Erwerb unserer Softwarelizenz ist ein 10 bis 12-wöchiges Onboarding-Programm, wo wir sehr genau im Vorfeld schauen, wie ist das Unternehmen aufgestellt, wie ist die Erfahrung, wie ist die Organisationsstruktur, wie ist die IT-Infrastruktur, was will man erreichen. Man setzt gemeinsame Ziele fest, damit die Erwartungshaltung auf beiden Seiten klar ist und die werden, wie das mit OKRs, also diesen Quarterly Objectives, so gerne durchgeführt wird, also quartalsweise
Zielplan. Was war das?
Objectives and Key Results, das
okay.
ist so eine amerikanische Methode, um die Leistung von Mitarbeitern quartalsweise zu definieren und zu überprüfen. Und ähnlich macht man es da, indem man sagt, okay, was wollen wir denn im ersten Quartal damit erreichen? Das wird vereinbart zwischen Unternehmen und uns. Und dann wird ein Plan aufgestellt, wie man in den nächsten 3 Monaten dahin kommt. So, das heißt, mindestens die ersten 3 Monate wird der Kunde wirklich an die Hand genommen, damit er das volle Potenzial des Themas Experimentation oder AB-Testing ausschöpfen kann. Und dann irgendwann sukzessive losgelassen, wenn er die Ressourcen intern hat, das selbstständig zu stemmen, beziehungsweise sonst über eine Partneragentur, die ihn begleitet, wenn er selbst die Ressourcen nicht im Haus hat. Was man aber dann schon sehr schnell sehen kann, hängt natürlich auch vom Volumina ab, vom Traffic-Volumen ab, kann man sehr schnell sehen, welche Erfolge mit AB-Testing zu erzielen sind. Das sind nicht nur unbedingt monetäre Erfolge wie Umsatzsteigerung, sondern eben auch eine Kundenzufriedenheit, die nachweislich messbar ist oder andere Ziele, die wir eben schon besprochen haben, die es zu definieren gilt.
Okay, ich würde sagen, viel Information für diese Woche. Wahnsinnig interessant, wahnsinnig spannend. Wenn wir vielleicht noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Das erste ist, glaube ich, ein flammendes Plädoyer dafür, dass Online-Optimierung, AB-Testing wirkt, also einen signifikanten Einfluss auf den Umsatz haben kann in letzter Konsequenz. Was ich mitgenommen habe, so für mich, Customer Journey muss man im Griff haben, im Blick haben. Man muss seine Daten da kennen in dem Bereich. Man muss genau wissen, was will ich optimieren, also Ziele definieren, das habe ich jetzt für mich extrem mal mitgenommen. Und ganz wichtig, ich muss die entsprechende Kultur auch etablieren im Unternehmen.
Sehr gut. Na, das ich hätte es nicht besser zusammenfassen können. vielleicht noch, was ich kürzlich erst gelesen habe, ich glaube, das war Bain, die eine Studie rausgegeben haben, in der sie Vorstandsvorsitzende oder Geschäftsleiter von Unternehmen befragt haben, was denn ihr wichtigstes Differenzierungsmerkmal ist im digitalen Wettbewerb, beziehungsweise was ihr Top-Thema ist. Und das Thema ist Optimierung der User Experience. Es ist nicht mehr der Preis, es ist nicht mehr das Angebot, sondern ist die User Experience, was wieder auf die geringe Aufmerksamkeit einzahlt. Ich muss es schaffen und so differenziere ich mich vom Wettbewerb, meine Besucher zu kennen und intuitiv dahin zu führen, was sie tatsächlich als Intention mitbringen während ihrer User Journey.
Okay. Okay. Ja, vielen Dank fürs Kommen, Christian Reimann von Optimizely.
Vielen Dank.
Prima, wir sehen uns und wir hören uns in der nächsten Folge, allerdings erst in der übernächsten Woche, weil nächste Woche ist Ostern, da gehen wir Eier suchen und Kaninchen füttern.
Genau, vielleicht mit Ihren Kindern auch mal so ein kleines AB-Testing dann aber im analogen Bereich ausprobieren.
Ja, genau. In diesem Sinne, empfehlen Sie uns weiter. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.